jetzt weitermachen würden mit dem Top 2, und zwar der COM-Konsultation, die ja gestartet ist zum Voluntary Standard. Da wollen wir eine Dreiviertelstunde, haben wir dafür vorgesehen, drauf verbringen. Und Kati Beiersdorf und Robert Kirchner würden diesen Top 2 dann vorstellen. Damit übergebe ich auch an die beiden für die kommende Dreiviertelstunde.
Ganz herzlichen Dank, Georg. Ja, herzlich willkommen auch nochmal von meiner Seite. Der Sinn und Zweck dieses Tops heute ist, dass wir versuchen, wichtige Knackpunkte herauszuarbeiten, die wir in der Stellungnahme gegenüber der EU-Kommission adressieren möchten. Wie ihr wisst, läuft die Konsultation nur 4 Wochen insgesamt und endet auch in 2 Wochen am 3. Juni schon. Wir haben von der EU-Kommission für den Voluntary Standard wie auch für die Simplified ESRS keine Fragen zur Konsultation bekommen, sondern der Entwurf wurde veröffentlicht und man kann ihn kommentieren. Genau, also das ist sozusagen etwas, was wir jetzt in den nächsten 2 Wochen dann fertigstellen müssen. Wir hatten dazu schon eine öffentliche Informationsveranstaltung, wo auch Sven Dietrich von der EU-Kommission teilgenommen hat. Einige von euch waren auch dabei. Wir hatten eine sehr große Beteiligung, haben auch schon einige Rückmeldungen erhalten und wir haben versucht, anhand dieser Rückmeldung, anhand der bisherigen DRSC-Diskussion, so eine vorläufige DRSC-Position mal vorzuschlagen. Und ich würde gerne im Folgenden das eine große Thema anhand dieser Folien, die wir euch vorab zugeschickt haben, vorstellen. Und dann würden wir gerne schon direkt in eine Excel-Tabelle gehen, die wir euch erst gestern Abend zugeschickt haben, wo wir thematisch die gleichen Themen behandeln, aber wo wir schon praktisch in den letzten Tagen dann unsere Vorschläge für eine DRSC-Stellungnahme, also für eine DRSC-Position entwickelt haben und die gerne zur Diskussion stellen möchten. Weil es aber so ein schwieriges Thema ist und auch das Thema ist, was wahrscheinlich die am meisten diskutiert werden wird, möchten wir noch mal ganz kurz, Robert, wenn du noch mal eine Folie oder 2 Folien zurückgehen könntest, genau zu den Zielen, weil damit hängt das so ein bisschen zusammen. Dieser Voluntary Standard basiert ja auf dem VSME und der Voluntary Standard hat 2 Ziele, die eben auch nicht immer einfach zu verknüpfen sind und weswegen praktisch auch dieses Value Chain Cap, was wir dann demnächst etwas detaillierter besprechen möchten, eben auch nicht ganz so einfach greifbar ist. Das erste ist, dass gesagt wird, dieser Standard soll allen Unternehmen zur Verfügung stehen, die nicht mehr verpflichtend Berichterstattung, die ESRS anwenden müssen. Das heißt, dadurch, wie ihr wisst, hat sich der Anwendungsbereich für den freiwilligen Standard extrem erweitert. Wir haben also nicht nur die SMEs oder sogar Kleinstunternehmen in diesem potenziellen Anwenderkreis drin, sondern wir haben auch große Unternehmen, die eben nicht unter die CSRD fallen, die nicht gemäß ESRS Bericht erstatten müssen. Das ist ein Ziel, dieser größeren Gruppe an möglichen Berichterstattern gerecht zu werden. Das andere ist aber gleichzeitig, deren Berichterstattung gegenüber großen Unternehmen zu begrenzen, also diesen Trickle-Down-Effekt zu begrenzen und zu sagen, Unternehmen mit bis zu 1000 Beschäftigten werden geschützt, indem gesagt wird, welche Informationen von ihnen abgefragt werden können. Und hier ist es ganz interessant. Ich hatte ja gerade schon gesagt, dass derzeit parallel bei EFRAG diese Informationen zur Veranstaltung von der EU-Kommission zu dem VS läuft, die man sich auch öffentlich noch anhören kann. Tom Dodd hat gerade nochmal betont, dass es zwar nicht erlaubt ist, von den Unternehmen, von den großen Unternehmen to require information. Er sagte aber dann in einem Nebensatz, das würde aber nicht bedeuten, dass das Unternehmen nicht alles fragen kann, was sie möchten. Also require nein, aber fragen kann man trotzdem. Also das nur so als Hintergrundinformation vielleicht, wie hier die EU-Kommission auch die Value Chain Cap betrachtet. Was es aber heißt, wenn man diese 2 Ziele vereinbaren muss, also einerseits Informationen begrenzen und andererseits trotzdem möglichst viel Informationen zulassen beziehungsweise sogar encouragen, also die Unternehmen ermutigen, hier freiwillig zu berichten durch diesen Standard, das ist eben, liegt wirklich im Spannungsfeld. Was auch im Spannungsfeld liegt, dass diese 2 Ziele mit unterschiedlichen Anwendungsgrenzen ausgelegt sind. Die CSRD kennt ihr mit den 450 Millionen Umsatzerlösen und 1000 Mitarbeitern. Und das Value Chain Cap ist aber gültig für Unternehmen mit bis zu 1000 Beschäftigten. Das heißt, dieses Beispiel, was wir hier unten aufgeführt haben, mal, wenn du 1200 Mitarbeiter hast, weniger als 450 Millionen Umsatzerlöse, bist du nicht ESRS-berichtspflichtig, also freiwillig berichtspflichtig, wirst aber gleichzeitig nicht durch das Value Chain Cap geschützt. Das nur nochmal, dass es da eben nicht diesen Gleichlauf gibt. Dann können wir gerne zu der Folie mit, die du vorhin schon aufgelegt hattest, vielen Dank. Wie wurde jetzt das Value Chain Cap ausgestaltet? Was wir ursprünglich gedacht hatten, war, dass der EU-Gesetzgeber hier sich entlang der Struktur des VSMEs oder jetzt VS hangeln würde. Der Standard hat ja zwei Module, Basic Module und das Comprehensive Module. Und man hätte sich vorstellen können, dass zum Beispiel für die kleinen Unternehmen bis zu 10 Beschäftigten, dass da das Basic Module das Value Chain Cap ist und dass für alle anderen Unternehmen dann vielleicht Basic und Comprehensive Module das Value Chain Cap ist. Es gab dann auch die Diskussion, trifft das dann nur für die verpflichtenden Angaben zu oder weil der VS ja auch so strukturiert ist, dass er Pflichtangaben hat und darüber hinaus auch zusätzlich mögliche freiwillige Angaben vorschlägt. Da gab es noch so die Diskussion, wo wird sich das diese Linie dann vielleicht entlangziehen für das Value Chain Cap? Werden auch freiwillige Angaben enthalten sein oder nicht? Was der europäische Gesetzgeber jetzt gemacht hat, ist aber noch einen zusätzlichen Layer einzuziehen, also wirklich noch die Komplexität zu erhöhen. Wir haben also zunächst mal zwei Value Chain Caps. Wir haben also Angaben für Unternehmen mit nicht mehr als 10 Beschäftigten und wir haben Angaben für Unternehmen darüber hinaus. Dann haben wir das Value Chain, haben wir für das Verständnis des Value Chain Caps muss man wissen, dass der EU-Gesetzgeber jetzt alle Angabepflichten in dem Voluntary Standard so definiert hat, dass er sie einer dieser vier hier dunkelblau gekennzeichneten Kategorien zugeordnet hat. Also necessary, necessary if applicable, consideration for sector reporting information und voluntary. Wobei die letzten beiden typischerweise voluntary sind oder voluntary entsprechen. Und die ersten beiden, also necessary und auch necessary if applicable, entsprechen eigentlich den Pflichtangaben nach dem Verständnis des VS. Das heißt, selbst wenn ich eine Angabe habe, die ich machen muss, wenn es für mich zutrifft, also necessary if applicable, bedeutet das, dass ich sie machen muss, wenn es zutrifft. Ich kann also nicht einfach sagen, ich halte es für nicht wesentlich oder ich denke, ach, das ist für mich vielleicht doch nicht applicable, weil ich die Daten nicht habe. Diese Angabe muss man machen, um die Pflichtangaben des VS zu erfüllen. Was der europäische Gesetzgeber aber für das Value Chain Cap definiert, ist jetzt zu sagen, nur die necessary Angaben unterliegen dem Value Chain Cap. Das heißt, große Unternehmen dürfen nur solche Angaben requiren, also anfordern, nicht anfragen, Anfragen, die necessary sind. Wenn sie aber wie dem if applicable Konzept des Standards entsprechend diese andere Kategorie hat, necessary if applicable, dann können sie nicht angefordert werden. Das heißt, ich habe diese zusätzliche Struktur, wenn ich den VSME oder den VS anwenden und einhalten möchte, muss ich mindestens necessary plus necessary if applicable anwenden. Und wenn ich aber das Value Chain Cap einhalten möchte, dann brauche ich nur die necessary Angaben anwenden. Tom Dodd hat auch gerade in dieser Sitzung, von der ich gerade schon berichtet habe, die jetzt auch weiterhin noch läuft, gesagt, naja, man muss auch das so sehen, der Gesetzgeber hat nicht vorgesehen, dass ich wirklich den VS nur in Gänze anwenden darf. Das steht da zwar derzeit so drin, wenn du sagen möchtest, du hast den VS angewendet, musst du auch alle Pflichtangaben erfüllt haben, aber er sagt, das hat der europäische Gesetzgeber nicht vorgesehen. Du kannst den VS so nutzen als Unternehmen, wie du möchtest. Das ist sicherlich etwas, was noch diskutiert werden muss, diese Aussage, wie das genau zu verstehen ist. Man kann es aber so verstehen, dass es heißt, ich kann ohnehin Cherry-Picking machen und für die Value-Chain-Cap-Definition sind das dann eben, wie gesagt, nur diese Necessary-Angaben. Dann würde ich dich bitten, Robert, nochmal auf diese Übersicht zu gehen, wo wir diese Tabellen haben, die nochmal aufzeigen. Genau, da können wir vielleicht nochmal drüber hinweggehen. Also ihr habt die Präsentation ja auch und wir haben jetzt hier hinten nochmal aufgezeigt, was das mit dem Value Chain Cap dann bedeutet. Das ist nicht von uns, sondern diese Tabellen wurden in dem Konsultationsentwurf mitveröffentlicht und sie zeigen auf ganz konkret, welche Angaben unterliegen dem Value Chain Cap. Was dabei interessant ist, ist, dass welche Angaben nicht drin enthalten sind. Also zum einen wird unterschieden zwischen den kleinen Unternehmen und den großen Unternehmen oder beziehungsweise bis 10 und dann über 10 Mitarbeiter. Und zum anderen sieht man ganz genau an dieser Tabelle beispielsweise, dass die Angaben zu B2 nicht enthalten sind. Das heißt, Richtlinien, künftige Initiativen, Übergang zu einer nachhaltigen Wirtschaft, Verfahrensweisen, das muss alles nicht beschrieben werden. Und es geht auch so weit, dass praktisch auf der nächsten Seite sieht man das, glaube ich, an einem Beispiel. Hier sieht man, dass B4 und B5 rausgefallen sind. Biodiversität, Luft, Wasser, Bodenverschmutzung unterliegen nicht dem Value Chain Cap. Und manchmal ist es sogar so, dass einzelne Datenpunkte aus einer Angabe nicht mit enthalten sind. Also das Wichtige ist, dass man sich auch anschauen muss, was ist denn nicht in dem Value Chain Cap drin. Aber diese Tabelle hilft auf jeden Fall zu verstehen, was hat der Gesetzgeber sich gedacht, was im Basismodul unter das Value Chain Cap fällt. Und das sind, wie gesagt, nicht alle, sondern nur die necessary Angaben. Und was ist im Comprehensive Modul dann entsprechend, genau, wenn du noch einen weitergehen könntest. Da sieht man, dass dann die kleinen Unternehmen bis 10 Mitarbeiter gar nicht und davon betroffen sind, sondern dann wirklich nur die Unternehmen mit größer 10 Mitarbeitenden. Das war etwas, was wir nochmal voranstellen wollten, weil das wirklich nicht nur der bislang meist diskutierte Aspekt ist, weil auch viele das nicht als wirklich sinnvoll empfinden, was jetzt hier vorgeschlagen wurde. Die Idee dahinter ist sicherlich, dass das große Unternehmen nicht gucken sollen muss, was jetzt bei einem kleinen Unternehmen applicable ist oder nicht. Und dann würde ich gerne schon an dieser Stelle, es sei denn, Robert, du hast noch was, was du gerne ergänzen möchtest. So, ansonsten würde ich zu der Excel-Tabelle gehen.
Nur den Halbsatz, dass die Tabelle zwar aus der Draft Regulated Regulation kommt, aber das blau eingefärbte, die Beispiele für Angaben nicht enthalten sind, die kommen von uns. Also die gibt's dort nicht. Genau, das also die rechte Spalte hier auf den Folien, die kommt von uns.
Gute Ergänzung, genau. Man sieht nur, was da drunter fällt, richtig.
Aber das heißt im Umkehrschluss dann, das, was jetzt in diesem Value Chain Cap Angaben mit drinsteckt, das ist das, was man fragen darf oder was? Oder?
Also wie Tom dort gerade gesagt hat, fragen darfst du alles, aber was du anfordern darfst, also was wirklich to require, you're not allowed to require, mehr als das, was hier angekreuzt ist.
Okay, und das wäre praktisch in dieser Grundkonstellation eben ein bisschen weniger, was ihr da aufgelegt habt. Und dann für die mehr als 10 haben, könnte ich ein bisschen mehr fragen. Und dann gibt es aber auch Sachen, die praktisch jetzt vollkommen freiwillig wären, praktisch in dem VS, die ihr dann unter dieser blauen Kategorie habt, ne?
Genau, und nicht nur die freiwillig sind in dem VS, sondern wenn du nochmal auf die Kategorien zurückgehen könntest, Robert, sondern auch die Kategorie necessary if applicable, das sind ja eigentlich Pflichtangaben nach dem VS-Verständnis, selbst die, wenn ein Unternehmen, die darf man nicht requiren, weil die nicht unter das Value Chain Cap fallen. Das heißt, die obersten zwei Kategorien sind eigentlich Pflichtangaben nach VS-Verständnis und die rechten zwei Kategorien sind praktisch freiwillige Angaben, wo man etwas considern soll oder was ganz klar voluntary ist. Und diese Trennlinie zwischen Pflicht und freiwillig hat der Gesetzgeber aber gerade nicht gewählt, sondern nochmal eine Trennung gemacht zwischen Pflicht und Pflicht sofern zutreffend. Also nur diese hellblauen Fenster sind dort für die kleinen und für die größeren Unternehmen gedacht, oder für die kleinsten und für die anderen Unternehmen.
Ja, so ist aber alles gut.
Nochmal kurz eine Anmerkung machen, also zu dem, was Tom Dodd gesagt hat. Also mit dem Require ist natürlich eine sehr interessante Interpretation, weil es wird ja auch in der Omnibus-Richtlinie klargestellt, dass nachdem das Value Chain Cap beschrieben wird, dass alle Angaben freiwillig sind. Also require voluntary information und request voluntary information und genauso wie necessary Angaben in einem freiwilligen Standard. Das ist natürlich so ein bisschen, weiß ich nicht, ob diese Unterteilung dann wirklich so trennscharf möglich ist, weil es bleiben ja freiwillige Angaben. Auch selbst wenn man sagt, man required, es ist ein freiwilliger Standard.
Ja, also, klar, aber
es mutet so ein bisschen merkwürdig an im Sinne von, wer ist denn hier wirklich geschützt? Aber Tanja, vielleicht genau.
Ja, vielleicht dazu nochmal mein Gedanke aus der Praxis. Ich kann mir sowieso, ich meine die ganze Value Chain Cap Diskussion, ich habe da eh meine Schwierigkeit mit, warum? Weil ich glaube, dass kein Unternehmen, das sehr, sehr viele kleine und mittelständische Unternehmen hat, ein Interesse daran hat, die mit einem Forderungskatalog hier zu überziehen, sondern ich gehe davon aus, dass die allermeisten, vor allen Dingen großen Unternehmen, und da herrscht ja auch die Angst entsprechend, wir kriegen das jetzt alles von den Großen als Anforderungen aufgedrückt. Ich gehe davon aus, die allermeisten Großen werden einen anderen Weg suchen, um an Value Chain Informationen zu kommen. Und der andere Weg wird meines Erachtens sein, schwerpunktmäßig entweder über Brancheninitiativen zu gehen, also ne, wie TFS, ich frage einmalig CO2-Daten ab, beziehungsweise als Lieferant liefere ich einmalig solche Daten in ein Portal und alle meine Kunden können das da gleichermaßen abgreifen. Und ich hatte schon sehr frühzeitig in der Diskussion ja auch gesagt, und haben gesagt, ich würde mir wirklich oder ich hätte mir einfach gewünscht, dass da ein viel stärkerer Austausch auch mit den Supplier-Plattformen stattfindet, um da zu verstehen, wie der Markt, der Informationsmarkt in der Lieferkette derzeit funktioniert. Denn der funktioniert meines Erachtens eben nicht über Einzelabfragen bei Einzelsuppliern. Und ich kann das nur noch mal sagen, also Preparer-seitig, weder haben die großen Unternehmen ein Interesse an bilateralen Informationsaustauschen, noch wird das eben von Supplier-Seite sicherlich gewünscht sein. Und deshalb drehen sich für mich viele der Diskussionen hier, bewegen sich nach wie vor in einem sehr theoretischen Raum. Das sind dann auch Ängste, die da adressiert werden, und die in aller Regel, also die auch oft gar nicht vom Lieferanten selbst adressiert werden, die mit der Realität wenig zu tun haben. Also ich hoffe nach wie vor, dass wir hier für unsere Value Chain Angaben mit deutlich pragmatischeren Ansätzen auskommen, als dass wir eben hier Unternehmen mit mehr als 10 oder sogar mit weniger als 10 Beschäftigten mit Requests, mit voluntary zu liefernden requested information umzugehen haben. Also ich bin sehr gespannt, wie der Markt sich da weiter entwickeln wird, aber ich glaube, es wird weiterhin über Brancheninitiativen und Supplier-Portale laufen.
Ja, vielen Dank. Also ich wüsste jetzt auch nicht unbedingt, wie ich jetzt als, wenn ich jetzt sage, ich wäre so ein Anbieter, wie ich jetzt da die Informationen dann einsortieren sollte. Ne? Wenn ich jetzt sage, es gibt so ein paar Pflichtinformationen, das bringt mir aber wahrscheinlich relativ wenig.
Exakt. Also ich sehe hier, ich versuch's mal zu spiegeln. Ich sehe hier genau die gleiche Entwicklung, die wir auch an einer anderen Schnittstelle haben. Ne? Wir haben nämlich aktuell genau diese Entwicklung an der Schnittstelle Unternehmen-Kapitalmarkt. Die EU hat sich mordswie Gedanken gemacht, was denn auch für den Kapitalmarkt relevant sein kann. Faktisch fragt der Kapitalmarkt vor allen Dingen Ratingagenturen, aber vollkommen andere Informationen ab, was dazu führt, dass immer mehr Unternehmen auch unter ESRS zusätzliche Disclosure-Materialien veröffentlichen, zusätzliche Berichte, zusätzliche Tabellen, alles außerhalb der Lageberichterstattung, Klammer auf, ungeprüft, Klammer wieder zu, weil der Kapitalmarkt braucht keine geprüften Daten. So, das ist die Realität und hier sehe ich es genauso. Der Regulator macht sich wahnsinnig viele Gedanken darüber, wie der Informationsaustausch zwischen Kunde und Lieferant stattfinden kann. Aber der Markt funktioniert anders. Sprich, EcoVadis, SEDEX, wie sie alle heißen, um aber die zwei großen Player am Markt zu nennen, die werden weiterhin von potenziell interessierten Lieferanten alle Informationen einsammeln, die sie nur kriegen können. Um diese Informationen dann an Kunden weiterzuliefern. Und dann wird auch der kleine Lieferant natürlich alles an Informationen in diese Portale geben, was er geben kann, damit er möglichst viele Kunden zufriedenstellen wird. Deshalb, also ich fürchte, dass wir hier eine ähnliche am Markt vorbei Entwicklung sehen, wie wir es auf der übergeordneten Ebene gesehen haben. Und das ist bedauerlich, weil man hätte durchaus versuchen können, auf bestehende Marktmechanismen zu gucken und zu schauen, was funktioniert. Und dieser Informationshandel, der findet ja jeden Tag statt. Und ich setze noch eins drauf. Die Lieferanten zahlen dafür Geld, in dieses Portal Informationen einpflegen zu dürfen, weil sie sich den Mehrwert nicht nur erhoffen, sondern sie sehen den Mehrwert. Sie haben Zugang zu mehr Kunden, sie haben deutlich effizientere Prozesse, sie haben viel weniger Arbeit, als wenn sie das in ihren Bericht reinschreiben würden. Und das ist faktisch von der Informationsmarkt in dieser Lieferanten-Kunden-Beziehung. Ich kann das sagen, weil wir sind natürlich auch selber Lieferant, also auch wir liefern Informationen in das EcoVadis-Portal ein für unsere Kunden. Das erleichtert auch unser Leben kolossal. Und das erleben wir auch, wenn ich mit der Geschäftsführerin aus der Pfalz spreche, die uns mit Laborequipment versorgt. Das war einmal nicht schön, absolut d'accord. Und jetzt läuft das jedes Jahr wie am Schnürchen durch. Und das ist eben, also ich hoffe, dass man sich so ein bisschen wegbewegt von dieser theoretischen Diskussion. Da kommen jetzt die ganzen bösen Unternehmen und knechten und knebeln ihre Kleinstlieferanten.
Vielen Dank, Tanja. Dran. Ja, aber genau. Ich glaube, es hat, wie du sagst, es hat keiner Interesse dran und die Hoffnung war, dass man mit dem VS wirklich Informationsbedürfnisse, auch die von diesen EcoVadis etc. bedienen kann. Genau. Und ich muss dazu sagen, man hat versucht, mit EcoVadis, mit anderen Plattformen ins Gespräch zu kommen und zu sagen, okay, welche Informationen sind hier wirklich wichtig, welche müssen wir in den VS aufnehmen, weil das Ziel ist, für das Unternehmen das einfacher zu machen und zu sagen, wenn ihr diesen VSME oder VS-Bericht fertiggestellt habt, dann erfüllt ihr alle Bedingungen. Das könnt ihr dahin geben, das könnt ihr dahin geben, das könnt ihr bei EcoVadis einspielen. Das hat aber nicht funktioniert, muss man ganz klar so sagen.
Ja, weil Kathi, natürlich nicht, weil das zerschießt doch das Geschäftsmodell der Plattform. Genau. Die haben aktuell eine Informationshoheit, weil die Informationen, die die Lieferanten einliefern, kostbarstes Gut sind, was sie für teuer Geld weiterverkaufen. Wenn jetzt die Kommission hingeht und sagt quasi, sagt uns doch mal, was ihr abfragt, und dann nehmen wir das in einen Standard, der dann öffentlich zugänglich ist, dann kann ich ja als Kunde EcoVadis umschiffen oder die Plattformen umschiffen, und kann mir eben dank großartiger AI-Tools die Informationen alle sehr schnell selber ziehen. Also das, genau. So ist es halt. Es ist halt ein Informationsmarkt.
Ja. Und ich stimme dir zu, das ist sozusagen ein Stück weit am Markt vorbei. Ja. Aber genau das hat man versucht aufzugreifen, um zum Beispiel auch diese Kosten, die du selber angesprochen hast, die Lieferanten müssen bezahlen, um die Daten dort einzupflegen, die dann verkauft werden. Genau das sind ja auch Bürokratiekosten und jeder hat dann dort wieder seinen Fragebogen. Also das waren wirklich ganz kritische Aspekte, wo man überlegt hat, wie man das adressieren kann. Genau. Robert.
Ja, aufgrund der fortgeschrittenen Zeit, weil es ist, also die Probleme sind bewusst, aber für die Konsultation. Also wenn wir zumindest an dem Standard noch Verbesserungen mitgeben können, dann müssen wir, glaube ich, jetzt mal zur Tabelle kommen.
Genau, dann machen wir das mal. Der erste Punkt ist auch der Value Chain Cap. Wir haben jetzt als Vorschlag für eine DSC-Position nochmal überlegt, dass wir die Ausgestaltung zu komplex finden. Also dieses Auseinanderdriften von Pflichtangaben im VS und diesem Value Chain Cap, dass man einfach sagt, alle Angaben, die verpflichtend sind im Value Chain, im VS, das sind auch die Angaben, die unter das Value Chain Cap fallen. Diesen Gedanken, das Unternehmen kann ja nicht einschätzen, ob etwas if applicable ist. Das kann man ganz leicht aufgreifen, indem man sagt, das Unternehmen soll eine Angabe machen, nämlich not applicable, wenn es nicht applicable ist. Dann kann das große Unternehmen das Fragen erstellen, würde das abgreifen, ob es jetzt applicable ist oder nicht, und man hat diesen Gleichlauf. Der sozusagen das Gegenargument könnte natürlich sein, dass man dann das Value Chain Cap ausgeweitet hat und hier mehr Angaben eben abgefragt werden können, verpflichtend. Aber man hat den Gleichlauf. Jeder, der ein VS erstellt und sagt, das ist ein VS-Bericht, hat auch gleichzeitig das Value Chain Cap erfüllt. Das wäre unser Vorschlag für die DRSC-Position. Und die Frage ist, also noch einen Hintergrundinfo, dieser Anwendungsbereich, was ich eingangs vorgestellt hatte, das ist ein Problem, aber das ist etwas, was nicht durch den Standard gelöst werden kann. Das ist etwas, was im Omnibus festgelegt ist. Nur, dass wir da brauchen wir, glaube ich, nicht so viel Kapazitäten drauf verwenden, dass wir das noch anpassen wollen würden. Wie seht ihr den Vorschlag zum Value Chain Cap und ist das etwas, was wir so aufnehmen sollten? Tanja hat schon einen Daumen hoch gezeigt. Gibt es noch andere Meinungen? Okay, dann auf jeden Fall keinen Widerspruch sozusagen. Dann würden wir das mal mit aufnehmen und vielleicht zum Prozedere. Wir werden euch die Stellungnahme im Entwurf zuschicken und dann im Umlaufverfahren abschließen und entsprechend dann eingeben bei der EU-Kommission.
Das schaffen wir gar nicht anders, klar.
Genau. Und wenn wir noch weitere Informationen aus dem Gespräch mit der EU-Kommission bekommen, dann bekommt ihr die natürlich auch. Zu dem Anwendungsbereich würden wir, ich habe gerade schon gesagt, das ist im Omnibus festgelegt, würden wir nur darauf hinweisen, dass es hier schön gewesen wäre, wenn man schon neue Regulierungen hat, dass man dann auch den Anwendungsbereich aufeinander abstimmt. Wie gesagt, ich habe da keine Hoffnung, dass das jetzt noch so eine grundlegende Änderung stattfinden werden kann. Aber das ist ja eigentlich das Ziel gewesen, die Regelung mit anderen EU-Regelungen aufeinander abzustimmen. Und von daher würden wir es zumindest einmal ansprechen. Wie wird das von den Fachausschussmitgliedern gesehen? Sollten wir es nochmal ansprechen oder wird gleich gesagt, lassen wir Level 1?
Also ich würde mich wirklich dann auf die erfolgsversprechenderen Punkte konzentrieren.
Okay. Andere Meldung sehe ich nicht, dann gehen wir weiter. Der nächste Punkt ist auch noch ein bisschen übergeordnet und dann geht es praktisch in die Details, nämlich die Struktur des Standards. Der Standard hat ja das Basismodul und das Zusatzmodul. Und derzeit gibt es so ein Twitter-Ausführung praktisch zu Scope 3. Und das ist nicht in der Struktur drin mit B1 bis B11 und C1 bis C9, sondern steht einfach irgendwo ein bisschen losgelöst vor C3 ist es, glaube ich. Da steht ja auch übrigens, wir haben ja auch noch Scope 3. Das wäre etwas, was du dir angucken kannst, wenn du in einen bestimmten Sektor fällst. Das ist meines Erachtens nicht schwierig, das in eine ordentliche Struktur zu bringen, wie wir die jetzt auch haben und nicht so irgendwie in der Mitte stehen zu lassen, weil das in der Praxis tatsächlich schon dazu geführt hat, dass die Unternehmen nämlich nicht wissen, ist das jetzt required oder nicht? Und wie ist das einzuordnen? Und das kann ganz klar zugeordnet werden und wir würden da vorschlagen, dass man das in die Struktur des VS auch besser einbettet. Gibt es dazu Anmerkungen oder eine gegenteilige Auffassung? Okay. Dann gebe ich jetzt an Robert weiter. Dankeschön.
Ja, danke Kathi. Dann gehen wir jetzt in die Tiefen des VS. Das erste, was wir hier mit aufgenommen haben, jetzt unter viertens, ist die Angabe zu B6 zu Wasser. Da heißt es jetzt, und das ist nur ein Teil aus dem Absatz 37, dass anzugeben ist, water consumed at sites located in areas with water stress. Und in der Empfehlung von 2025 stand hier noch erstens water withdrawn und dann at sites located in areas with high water stress. Also es ist einerseits von water withdrawn zu water consumed umgemünzt worden. Es ist jetzt auch in einem anderen Absatz und wir würden vorschlagen, das auf Water Withdrawn wieder zurückzustellen, weil das Problem ist, den Wasserverbrauch, was Water Consumed ist, das muss berechnet werden, weil es ist das Wasser, was eingeleitet wird, abzüglich dessen, was als Abfluss wieder rausgeht, und diese Zwischengröße ist dann der tatsächliche Verbrauch, dass das aber aus Abrechnungen so gar nicht ablesbar ist. Das ist sehr viel aufwendiger und es wird ja auch nicht erklärt, warum das jetzt geändert wurde zu Water Consumed. Wir hatten angemerkt, dass in der Guidance zu der VS-Empfehlung oft von Water Consumption gesprochen wird, obwohl in dem Standard selbst im VS ja noch von Water Withdrawn gesprochen wird. Ja, jetzt hat man das hier im Standard zu Water Consumption umgemünzt. Das ist unglücklich und es sollte auch klargestellt werden, also da weiß ich nicht, ob das jetzt Absicht ist oder nicht, dass dieses Areas with Water Stress, warum das auf einmal nicht mehr High Water Stress ist. Ich bin mir nicht sicher, ob das damals in der Guidance war, aber High Water Stress ist, wenn man sich diesen, ich glaube, Aqueduct Water Atlas anguckt, genau, die über 60%, das ist, glaube ich, bei denen als hoch. Wenn Water Stress könnte wahrscheinlich schon bei 10-20% anfangen, also ob das beabsichtigt ist, das weiß ich nicht, das wären auf jeden Fall unsere Vorschläge, das auf Water Withdrawn wieder abzustellen, weil es leichter zu ermitteln ist, und auf Areas with High Water Stress wieder zurück zu münzen. Und da auch die Frage an den Fachausschuss, ob der Vorschlag, ob es Gegenargumente gibt, Änderungen, oder ob dem zugestimmt wird. Also sind die Änderungen, die wir vorschlagen, soweit in Ordnung? Sehr ein Nicken von Tanja. Aber okay, dann machen wir das erstmal so. Also wie gesagt, es gibt ja noch das Umlaufverfahren, das ist ja jetzt noch nicht final festgelegt. Für die Kreislaufwirtschaft und vor allen Dingen, also zu B7 Kreislaufwirtschaft, Ressourcennutzung und Abfallmanagement, und da geht es vor allen Dingen jetzt ums Abfallmanagement. Es wurde in der Empfehlung damals, gab es Angaben zum Gesamtabfallaufkommen, was nach Volumen und Gewicht möglich war. Man hat es jetzt in diesem Absatz 39a in dem Draft Delegated Act geändert. Dort wird jetzt gesprochen von Angaben zu Total Weight of Waste Generated und dann noch mit der Aufteilung zwischen gefährlich und nicht gefährlichem Abfall. Total Weight ist aber eine Gewichtsangabe und damit würde unserer Meinung nach die Angaben nach Volumen wegfallen. Also vorher war es halt anders formuliert, bei Gesamtabfallaufkommen war auch in der Guidance so formuliert, wenn möglich nach Gewicht, aber nach Volumen ist es halt auch möglich. Problem ist, dass häufig auch bei kleineren Unternehmen, die kriegen dann die Abrechnungen von ihrem Entsorgungsunternehmen und das sind dann die Mülltonnen, die entleert werden, und das sind Volumen. Also da wird ja nicht gemessen, wie viel da drin war, die sind dann entleert. Und es ist ein Problem, wenn man das jetzt nur nach Gewicht machen könnte. Und da im Anschluss wäre das für diesen zweiten Teil auch ein Problem im Absatz B, also Teil B von Absatz 39, da soll man dann eine Aufteilung angeben, welcher Anteil wurde recycelt oder wiederverwendet oder der Wiederverwendung zugeführt. Das dann hier auch nicht klar ist, das steht zwar nur Proportion of Waste, aber wenn Total Weight of Waste oben angegeben werden muss, ist die Frage, ob die Proportion dann auch nach Gewicht zu erfolgen hat und nicht das Volumen angegeben werden kann. Und wir würden uns wünschen, dass dann, also der Vorschlag für unsere Position, dass man sowohl auf das Volumen als auch das Gewicht abstellen kann. Und dann auch die Frage an den Fachausschuss, ob diese Position Zustimmung findet. Wenn ich jetzt aufgrund mangelnder Reaktion, ich würde es dann erstmal, solange es keinen Widerspruch gibt, so aufnehmen in die Stellungnahme und bei Widerspruch dann im Umlaufverfahren gerne ändern, damit wir dann jetzt hier weiterkommen. C2, also jetzt sind wir im Zusatzmodul. Und wir hatten vorhin schon gesehen, das ist keine Pflichtangabe, die unter das Value Chain Cap fällt. Hier geht es dann um die Beschreibung der Verfahrensweisen, Richtlinien und künftigen Initiativen zum Übergang zu einer nachhaltigeren Wirtschaft. Und da gibt es einen neuen Satzteil, der eingefügt wird, nämlich in case the practice policy or future initiative covers suppliers or clients, the undertaking shall mention it. Und dieser Teil ist neu, also dass wenn Supplier, also sowohl Lieferanten als auch Kunden von diesen Verfahrensweisen, Richtlinien oder künftigen Initiativen abgedeckt sind, dass es hier Angaben zu machen gibt. Die Frage, die wir uns stellen, ist, wer ist denn eigentlich damit gemeint? Also sind es dann direkte Geschäftspartner, also sogenannte First Tier, oder sind auch vor- und nachgelagerte Lieferanten und Kunden mitzubenennen, wenn es dann ab Second Tier quasi auch beinhaltet würde? Das ist nicht ganz klar. Und wenn man das weiterdenkt, weil die Rückmeldung gab es damals auch bei EFRAG, was ist denn eigentlich, wenn das Unternehmen selbst von einem ESS-berichtspflichtigen Unternehmen in solche Praktiken, künftigen Initiativen und Verfahrensweisen mit einbezogen ist, wäre das hier auch mit anzugeben oder nicht? Und das wäre einerseits, weil es hier rot hinterlegt ist, was wir dann noch in dem Gespräch mit der EU-Kommission fragen würden, was hiermit eigentlich gemeint ist, und würden das jetzt in der vorläufigen Stellungnahme, die wir dann rumschicken, auch mit aufnehmen. Das ist zumindest eine Klarstellung erforderlich, was ist denn hiermit gemeint und was fällt denn eigentlich darunter? Gibt es dazu Anmerkungen? Dann gehen wir zu C7. Das sind Angaben zu Human Rights Incidents. Die hießen in der VS-Empfehlung noch Severe Human Rights Incidents. Also das Severe ist jetzt hier rausgefallen. Und der Absatz 62a führt dann ein, dass the undertaking have confirmed incidents in its own workforce related to, und das habe ich jetzt hier in eckige Klammern gemacht, child labor, forced labor, human trafficking, discrimination or other. Und was als erstes aufgefallen ist, es wird hier immer noch von Confirmed Incidents gesprochen. Bei den ESRS hat man sich jetzt entschieden, das ist hier rechts in der Spalte zum Hintergrund erwähnt, dort gibt es Substantiated Incidents of Discrimination und es gibt Substantiated Human Rights Incidents. Also da wird zwischen Discrimination und Human Rights Incidents unterschieden. Im VS ist das alles unter der Überschrift Human Rights Incidents und da fällt halt dann auch Discrimination drunter. Das eine ist, dass es sprachlichen Unterschied ist und das ist die erste Frage, gibt es denn einen Unterschied zwischen Confirmed Incidents, die selbst aber auch gar nicht beschrieben werden, was Confirmed genau heißt, es gibt eine Definition von Incident, die wahrscheinlich dann schon Confirmed Incidents sein sollen, aber gibt es einen Unterschied zwischen Confirmed Incidents und Substantiated Incidents, dann sollte man darauf wahrscheinlich mal eingehen, wenn es keine Unterschiede gibt, dann sollte das sprachlich angepasst werden, das wäre der erste Vorschlag. Das zweite ist, dass im S1 beispielsweise gibt es also zu ESRS S1 in der jetzigen Version, die im Entwurf auch von der Kommission vorliegt, da gibt es in den Application Requirements 36 zu Absatz 43b zu S1 und Nummer 37 zu Absatz 43a in S1 noch Klarstellungen. Das habe ich hier fett hervorgehoben. Not all ongoing judicial or non-judicial proceedings and not all other instances registered by the undertaking are necessarily substantiated instances. Das heißt nicht alle Identifizierten sind notwendigerweise auch substantiierte Vorfälle. Diese Einschränkung gibt es beim VS gar nicht. Ich habe hier drunter nochmal die Definition, die es im Glossar, dieses Draft Voluntary Standards jetzt gibt, da fallen quasi alle runter, die, das ist hier rot hervorgehoben, weil das sprachlich dann nochmal was anderes ist, die identified sind. Also alle, die diese Legal Action or Compliant Registers with the Undertaking or an Instance of Non-Compliance identified by the Undertaking. So, und so wie man das macht, wird es berichtet. Das kann dazu führen, dass diese Regelung eigentlich im VS umfassender interpretiert wird als die in den ESRS. Und sprachlich fällt es halt auch noch auseinander. Zusätzlich kam neu hinzu, das ist jetzt in der dritten Frage hier mit drin, in diesem dritten Teil, dass in Absatz 62c, das sind die Angaben zu Human Rights Incidents, die dann die Wertschöpfungskette betreffen, betroffene Gemeinschaften, Kunden oder Endnutzer. Dort ist neu hinzugekommen, vorher stand, das muss man halt angeben und jetzt ist dieser Zusatz identified in the reporting period. Also, dass jetzt nur noch das anzugeben ist, was in der Periode identifiziert wurde, was dann für mich die Frage aufgeworfen hat oder für mich und Kati, durch diesen Zusatz wird ja nur noch dann auf aktuelle Vorfälle verwiesen, aber was ist denn mit dem Stand der Vorfälle aus Vorperioden? Also dazu gibt es dann keine weiteren Angaben. Wenn man das jetzt wortwörtlich interpretiert, dann ist ja unter C nur in der Periode, wo es identifiziert wurde, eine Angabe zu machen. Aber wenn es in der Vorperiode auch Vorfälle gab, dann gibt es eigentlich keine Information mehr, was damit passiert ist. Zusätzlich
oder,
die...
Oder wenn die eingestellt wurden. Ne? Also es ist
oder wenn sie eingestellt wurden. Ja, also man weiß halt nichts über den Status. Das nächste ist, dass wir vorschlagen, also oder zumindest fragen, warum es eigentlich keine Beschränkung mehr gibt auf wesentliche, in Klammern severe Human Rights Incidents. Also wie wir gesehen haben, bei den ESRS gibt es ja eine Einschränkung, dass nicht alle substanziierten Vorfälle notwendigerweise auch berichtet werden müssen. Dann könnte man hier zumindest sagen, dann sind es Severe Human Rights Incidents, weil das stand auch vorher nur in der Überschrift, in den Absätzen selbst wird das nicht weiter ausgeführt, aber zumindest in der Überschrift könnte das eine Art Klarstellung sein. Und als letztes, das hatten wir auch mit angemerkt, gibt es überhaupt eine Übereinstimmung mit der CSDDD, die ja auch zu Human Rights Incidents das ist hier im letzten Teil wiedergegeben. Die sprechen von Severe Adverse Impacts bzw. Adverse Impacts, die angegeben werden müssen. Ob es da irgendeine Übereinstimmung gibt, dass die Sachen dann nicht für die CSDDD nochmal separat abgefragt würden, weil sich das hier nicht abdeckt. Und dann auch nochmal die Frage, weil das jetzt hier relativ viel ist, gibt es dazu Rückmeldungen oder Anmerkungen zu unserer Position, wie wir die vorgeschlagen haben. Okay, dann würde ich jetzt wahrscheinlich zu den letzten Punkt noch gerne machen wollen und den Rest, den gibt es dann im Entwurf. Zu B5, zu Biodiversität. Eins ist, glaube ich, relativ schnell erklärt. Also was gemacht wurde, ist in dem Absatz selbst, if the undertaking has sites or location in or near a biodiversity sensitive area, it shall disclose them and the name of the BSA. BSA ist jetzt die Abkürzung für Biodiversity Sensitive Area. Vorher hieß es nur sites that it owns, leases or manages. Dieser Teil mit that it owns, leases or manages ist jetzt rausgestrichen wurde. Dafür gab es jetzt den neuen Teil sites or locations. Dieses locations ist neu mit reingekommen, was die Frage aufwirft, weil es gibt ja jetzt auch keine Guidance mehr. Der Teil ist ja weggefallen in diesem Vorschlag. Ist, was denn eigentlich hier genau anzugeben ist. Ist es der Name, Adresse der Sites oder der Locations, sind GPS-Koordinaten, sind es Hektar oder Quadratmeter, die vorher mal angegeben waren? Das ist nicht ganz klar. Was dann aber noch interessanter ist, es gibt jetzt eine Definition, was NIR heißt und das in Klammern, das ist Teil der Glossar-Angabe, also NIR im Sinne von Biodiversity Sensitive Area. Also nah ist erstmal das, wo das Unternehmen komplett oder teilweise mit dieser BSA, die überlappt oder direkt daran angrenzt. Und dann gibt es einen neuen Teil, if the undertaking site is outside but not adjacent to the biodiversity sensitive area, the undertaking may also determine if it's near such an area by defining the site's area of influence. Also das ist neu und da sind wir wieder dabei, ja, was sind denn das eigentlich, weil das halt nirgendwo definiert ist. Was ist eine Area of Influence? Und wenn man das macht, the Area of Influence can be determined by applying buffer distances specific to the undertaking's type of activity following regulatory requirements, scientific-based recommendations and industry best practice. Also das hatten wir in der Verbändeanhörung beim BMJV schon angemerkt, dass diese Pufferzonen, was ist eigentlich außerhalb des eigentlichen Bereichs des Unternehmens und es ist auch nicht direkt angrenzend, was soll eigentlich darunter verstanden wird und wie weit reicht es eigentlich, dass das noch eingerechnet wird. Als letztes noch, und dann bin ich hiermit durch, es gab eine Anpassung der Definition von Site. Ich nehme an, das habe ich jetzt nicht mehr checken können, dass die wahrscheinlich gleichlaufend ist zu denen in den ESRS. beziehungsweise hier wahrscheinlich auch nicht, weil hier wird das explizit eingeführt, in the context of the voluntary standard, a site is a physical location. Vorher wurde von physical installation gesprochen, das ist eigentlich positiv hervorzuheben, dass es ein Ort ist, das muss keine Installation sein, es ist eine physical location, where the undertaking operates. Soweit ist es verständlich. Und dann kommt eine Unverknüpfung, and where impacts are likely to occur. Und da ist auch schon wieder die Frage, wenn man das liest ohne where the undertaking operates, dann sind es physische Räume, wo Auswirkungen wahrscheinlich sind. Und das als Site eines Unternehmens zu definieren, da ist dann auch nicht ganz klar, was ist denn darunter alles zu verstehen. Es gibt zwar hier Beispiele, die sich aber, glaube ich, mehr darauf beziehen, where the undertaking operates, als where impacts are likely to occur. Also so zumindest unsere oder meine Lesart davon. Was wir vorschlagen, ist einerseits klarzustellen, was ist eigentlich der konkrete Inhalt der Angabepflicht, die hier erforderlich ist. Also bisher necessary if applicable, das heißt, fällt nicht unter das Value Chain Cap. Aber wenn man jetzt die VS-Angaben erfüllt aus dem Basismodul, dann wäre das bei Anwendung hier zu erfüllen. Was soll hier eigentlich angegeben werden? Und dass wir vorschlagen, äquivalent zu der Position in der Verbändeanhörung, dass wir keine Angaben zu outside der Biodiversity Sensitive Area, outside im Sinne dieser Definition. Also es geht nicht um direkt angrenzende oder überlappende Bereiche, sondern die dann noch weiter weg sind, weil das zu kompliziert wird. Und da auch nochmal die Frage, ob es dazu Rückmeldungen gibt. Und dann würde ich den Teil sonst hier danach beschließen, weil wir haben ja noch die ESRS-Konsultation. Da ich jetzt keine Rückmeldung sehe.
Das machen wir im schriftlichen Verfahren dann, genau.
Genau.
Wie ja. Frau Kirchner gesagt hat, erstmal danke,